Liebe Brüder und Schwestern und liebe Gäste, das Thema heute Abend lautet: Der Christ in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir wollen dazu lesen im Titusbrief das dritte und letzte Kapitel. Wir haben ja die anderen beiden Kapitel die letzten drei Abende betrachtet mit des Herrn Hilfe und heute nun das abschließende Kapitel. Titus 3. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, Folgendes: Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Niemanden verleumden, nicht streiten, gütig seien, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so komm eilends zu mir nach Nikopolis, denn ich habe beschlossen, dort den Winter über zu bleiben. Zenas, den Rechtsgelehrten, und Apollos rüste gut aus zur Reise, damit ihnen nichts fehlt. Lass aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße alle, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Soweit die Worte Gottes durch den Apostel Paulus, auch zu uns heute, damals in eine historische Situation hineingesagt. Aber weil es das Wort Gottes ist, ist es auch für alle Zeit gültig, auch für die Gemeinde des Neuen Bundes. Der Christ in der Welt, aber nicht von der Welt. Was ist ein Christ? Es ist einer, der zu Christus gehört, der sein Eigentum ist durch die Wiedergeburt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Christ. Bekehrt, wiedergeboren, hat sich dem Herrn ganz übereignet und das durch die Taufe bezeugt. Und er lebt mit dem Herrn in Gehorsam und Nachfolge, wie wir es auch heute Morgen gehört haben beim Vortrag von Bruder Thomas Zimmermanns. Und so wollen wir also davon ausgehen, nur der ist ein Christ, der ganz ein Kind Gottes in Jesus Christus ist. Und als solche Menschen, die wir hoffentlich alle sind, die wir heute hier sind, ich wünsche es jedem von uns, leben wir noch in dieser Welt. Welt hat ja eine doppelte Bedeutung. Es ist zunächst die geschaffene Welt allgemein, alles, was Gott der Herr gemacht hat, woran wir uns auch freuen dürfen, obwohl sie gefallen ist, infolge des Sündenfalls, nicht mehr in ihrer Reinheit und paradiesischen Fülle erkennbar, sondern in der Gebrochenheit der Sünde und trotzdem immer noch wunderbar. Aber gerade weil sie gefallen ist, drückt der Begriff Welt auch immer wieder das Wesen der Sünde aus. Und so leben wir also in dieser Welt, in dieser Schöpfung, Aber wir sind nicht von der Welt im Sinne dessen, dass damit der Bereich der Sünde, des Satans gemeint ist. Wir leben also in der geschaffenen Welt, aber von dem, was in der Welt sündig ist, was dem Bereich des Gefallenen angehört, davon sollen wir uns fernhalten. Deshalb in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir beziehen unsere Orientierung, unsere Kraft, unser Leben von oben, vom Vater im Himmel und nicht vom Fürsten dieser Welt, der Satan, der Teufel, der Diabolus, der Durcheinanderbringer in Person ist. In der Welt, aber nicht von der Welt. Man kann gemäß der Heiligen Schrift unterscheiden zwischen dem Reich Gottes zur Rechten und dem Reich der Welt zur Linken. Nur kurz einige Unterschiede. Das Reich Gottes ist das Reich der Erlösten, aller Jünger und Jüngerinnen des Heilandes Jesus Christus. Das Reich der Welt ist das, in die wir auch als Jünger des Herrn noch hineingestellt sind in unserem irdischen Leben. Was das Reich Gottes angeht, so sind wir abgesondert von der Welt. Wir sind dem Herrn übereignet, heilig dem Herrn. So heißt es auch für uns im Neuen Bund, so wie es die Priester im Alten Bund auf ihren Stirnen trugen. Aber für uns gilt das so, dass wir versiegelt sind mit dem Geist Gottes, als wir gläubig wurden. Epheser 1, Verse 13, folgende. Abgesondert. Und einer, der versiegelt ist mit dem Geist Gottes, wird und darf auch auf keinen Fall das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Ganz dem Herrn gehöre ich, abgesondert von allem Bösen, auch von dem Antichristlichen, das ausreift. Gleichzeitig leben wir aber in der Welt, wir sollen immer noch missionarisch und diakonisch auf Menschen zugehen, um sie zu gewinnen für Jesus Christus, damit sie dem Reich des Bösen und der ewigen Verdammnis und Verlorenheit entrissen werden, solange noch Gnadenzeit ist. Das Reich Gottes heißt also, wir sind abgesondert, wir sind heilig. Im Reich der Welt aber wirken wir noch als Licht in der Finsternis dieser Welt und als Salz, das eben nicht wie Öl dem Getriebe der Welt nachgibt, sondern erneuernd, heilend, regenerierend noch in diese Welt hineinwirkt. Nicht so, als könnten wir die Welt umwandeln, wie es manche heute behaupten, dass wir jetzt die Welt christianisieren und dann Christus übergeben. Nein, wir leben ja in der Endzeit, das Böse reift aus. Natürlich sollen wir missionieren, aber nicht mit diesen übersteigerten, schwärmerischen Erwartungen. Wir könnten jetzt das anpacken, indem wir uns vereinigen, eins und noch mit dem Vatikan zusammengehen, mit der UNO, so wie es die Evangelische Allianz jetzt tun möchte und viele andere. Das ist gerade der Weg des Antichristen und sie merken es nicht. Wir können nur noch manche warnen und sagen, ihr seid auf dem Holzweg. Wir sollen Licht und Salz sein, aber wir können immer nur in unserem Bereich noch verändernd und aufhaltend hineinwirken, beziehungsweise der Herr durch uns, durch unsere kleine Kraft. Im Reich Gottes, da gelten die Gebote Gottes. Im Reich der Welt gelten eben auch staatliche Gesetze und da sollen wir auch dem Kaiser oder heute den Regierungen Steuern zahlen. Das hat der Herr Jesus gesagt und es sagt auch Apostel Paulus und überhaupt die Heilige Schrift, auch im Neuen Testament. Es ist Sünde, wenn wir dem Staat die Steuern verweigern. Das ist ja ein sehr aktuelles Thema, wie wir alle wissen. Nicht? Steuerhinterziehung, was jetzt ans Licht kommt, das war ja schon immer ein offenes Geheimnis, wie viele Schwarzgeldkonten es im Ausland gibt. Man hat nur nicht gewusst, wer das alles im Einzelnen ist. Und jetzt, nachdem der Staat Geld braucht, viel Geld braucht, durch diese verhängnisvolle Europäische Union, wo ja Arm und Reich und alles zusammengemischt wird, damit ja die Welteinheit vorangetrieben wird, um jeden Preis. Da kommt jetzt auch diese wirtschaftliche Krise und jetzt ist natürlich klar, dass man hinter den Steuersündern, wenn man sie nennt, her ist, was natürlich auch nicht falsch ist, ist durchaus richtig, denn ein Christ soll auch treu die Steuern zahlen. Im Reich Gottes wird regiert mit dem Wort Gottes. Im Reich der Welt wird regiert, so sagt es Römer 13, mit dem Schwert. Die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst, das ist Polizei, das ist Armee, um dem Bösen zu wehren und auch um den Staat zu schützen. Auf der Erde gibt es mindestens 4 Autoritäten, die Gott auch eingesetzt hat. Gerade wenn wir auch Römer 13 lesen und auch Titus 3, Vers 1. Da heißt es ja in Titus 3, Vers 1, erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit, man kann auch übersetzen, den Regierenden und Obrigkeiten untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Es gibt 4 Autoritäten auf Erden mindestens. Das erste ist die Regierung, sie hat Gewalt über alle Bürger und Bürgerinnen des Staates. Die zweite Autorität ist die Gemeinde. Sie hat Autorität über die Gläubigen. Die Gläubigen sind in die Gemeinde aufgenommen und sie sollen sich von Gott berufenen und bewährten Ältesten unterordnen, die praktisch die Vermittlung der Lehre und des geistlichen Lebens, die Verantwortung dafür tragen in den Gemeinden. Also es gibt auch in den Gemeinden, in der Gemeinde Ordnungen. Aber Älteste sind nicht auf Lebenszeit gewählt, sondern es heißt, an verschiedenen Stellen nimm keine Klage an gegen einen Ältesten, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Wenn also ein Ältester freventlich sündigt und versagt, dann kann er auch abgesetzt, muss auch abgesetzt werden und durch andere ersetzt. Übrigens spricht die Bibel immer von mehreren Ältesten. Wir hatten das ja am ersten Abend, dieses Thema. Also, aber in der Gemeinde wird die Autorität ausgeübt über die Gläubigen, aber in geistlicher Weise, nicht mit dem Schwert, sondern mit dem Wort Gottes, wie schon gesagt, das Wort allein, die Bibel. Die dritte Autorität auf Erden sind die Eltern. Sie haben Autorität über ihre Kinder. Auch darüber haben wir schon gehört am zweiten Abend, wo es um Alt und Jung, oder am dritten, um Alt und Jung in der Gemeinde ging, gestern Abend. Autorität über ihre Kinder. Leider ist es heute auch oft verloren gegangen, in der antiautoritären Welle. Und die vierte Autorität, die Arbeitgeber, die Autorität haben über ihre Arbeitnehmer. Auch darüber haben wir schon gehört. Und nun möchte ich einmal Vers für Vers, wie gewohnt, entlang gehen, dem Titusbrief, Kapitel 3. Wir haben ja schon zum Vers 1 einiges gehört. Und dazu möchte ich doch noch einige Verse lesen aus Römerbrief, Kapitel 13, wo ja dieses Thema, seid untertan der Obrigkeit, am ausführlichsten entfaltet wird. Und es ist also nicht so, dass ein Christ, ein Revolutionär, ein Rebell ist, der sich nun allen Ordnungen des Staates einfach so widersetzen könnte und sollte und dürfte, sondern was lesen wir in Römer 13? Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Das ist das Grund, die Grundsatzcharta sozusagen im Umgang des Christen mit den Regierungen. Also nicht in permanenten Aufstand proben, wie es manche Gruppen uns einreden wollen. Die Grenze, wie schon mehrfach erwähnt, dieser Woche liegt allerdings da, wo die Obrigkeit etwas gebietet gegen Gottes Wort und unser Gewissen als Christen. Beispiel, Homo-Ehe können wir nicht unterstützen oder Abtreibung oder wenn Mission verboten werden soll, all diese Dinge oder wenn Götzendienst in die Kirchen eingeführt werden soll oder auch die Frauenordination, da müssen wir uns dagegen stellen und sagen, nein, das widerspricht dem Wort Gottes. Und da gilt es dann aber auch nicht zu den Waffen zu greifen, nein, sondern zu leiden bis hin zum Gefängnis, wenn es so weit geht. Es kann sich auch bezüglich Schulunterricht entwickeln. Da gibt es heute schon Christen, die lieber ins Gefängnis gehen, bevor sie ihren Kindern unmoralischen oder okkulten Inhalten aussetzen in den Schulen. Ich kenne da einige Beispiele auch persönlich. Also das sind Grenzen. Aber wie gesagt, das ist keine Erlaubnis zum generellen Ungehorsam, jetzt was die Straßenverkehrsordnung zum Beispiel betrifft, oder das Verbot des Ladendiebstahls oder des Mordens von anderen, wobei der Staat selber da ja nicht konsequent ist, wenn man die Abtreibungsproblematik betrachtet. Ne? Da ist der Mord erlaubt, leider. Es wird zwar gesagt, es sei Unrecht, aber trotzdem ist es legal. Das ist paradox, solche Gesetzesformulierungen. Ne? Ja, aber was wollen wir jammern? Wir sollten Betroffenen helfen und dadurch möglichst viele Kinder retten. Auch als Gemeinden offene Türen haben für solche, die hier in Not sind. Aber wir haben noch viel, ich muss weiterkommen zu Vers 2. Diese Ausnahmeregelung übrigens steht ja bekanntlich in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Apostelgeschichte 5, 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist natürlich die Ausnahme. Aber ansonsten seid untertan der Obrigkeit. Wie sollen wir weiterleben als Christen in der Welt, die aber nicht von der Welt sind? Wir sollen niemanden verleumden. Da müssen wir sehr genau aufpassen. Wenn wir irgendwelche Gerüchte hören, bitte, bevor ihr es weitergebt, sage ich auch zu mir, bitte prüft es wirklich, ob es stimmt. Und dann muss man immer noch fragen, ob es weitergesagt werden muss. Denn mit Verleumdung nur aus Tratsch und Klatschsucht gesieht, aus Sensationsmache, das ist auf jeden Fall Sünde. Selbst wenn die Sachen stimmen sollten. Wir sollen ja nicht andere herunterputzen, um uns selber besser darzustellen. Es gibt mehrere Siebe, durch die wir Gerüchte gehen lassen sollten, bevor wir sie unter Umständen weitersagen. Zum Beispiel, ob es überhaupt stimmt, ob es wahr ist, ob es hilfreich ist, ob es notwendig ist, das zu sagen, ob es gut ist. Meistens ist es nichts Gutes. Und wenn mich manchmal Geschwister fragen, was meinst du über den oder jenen Vorsitzenden oder Prediger oder wie auch immer, das sage ich immer, versuche immer erst auch was Positives zu sagen und dann erst muss man auch die Geister unterscheiden. Und wenn wirklich eine Irrlehre verbreitet wird von jemandem, dann müssen wir allerdings auch warnen. Das ist dann keine Verleumdung, sondern das ist dann eine Warnung der Gemeinde vor der Verführung. Muss auch sein. Es gilt einerseits, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das letzte Urteil steht nur Gott, dem Herrn zu, über uns alle. Gleichzeitig gilt aber, prüfet die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt und suchen viele zu verführen. Beides steht in der Heiligen Schrift. Also die Geister prüfen, dazu gehört auch Warnung vor falscher Lehre und falschem Lebensstil. Gleichzeitig aber das letzte Gericht Gott überlassen. Gott sei Dank, sage ich, sind wir nicht die Richter über andere Menschen. Was wäre das schrecklich? Oder wenn andere über uns jetzt ein endgültiges Gerichtsurteil sprechen müssten, ob Himmel oder Hölle. Ja. Gott sieht ins Herz, er weiß, wie der Mensch zu ihm steht, ob ein Mensch Jesus von Herzen lieb hat, ob er sein Kind ist oder nicht. Gott, der Herr, weiß es. Ihm dürfen wir das anbefehlen. Wir sollen nur unseren Auftrag tun, Evangelium verkündigen, solange es noch Gnadenzeit ist. Also, niemanden verleumden. Ihr seht also, es ist abendfüllend, allein ein solcher Begriff. Aber wir wollen einen Überblick einfach jetzt bekommen, noch über das letzte Kapitel. Wir sollen nicht streiten. Ich kann es jetzt nur noch in Stichworten sagen. Nicht streiten, das heißt eben, dass wir nicht streitsüchtig sein sollen, auch nicht in den Gemeinden. Wie traurig, wenn da nur gestritten wird. Dann kann eine Gemeinde nicht bestehen. Deshalb ist es gut, wenn leitende Brüder da sind, wenn irgendwelche Dinge geklärt werden müssen, dass man das im Bruderrat zum Beispiel klärt, im Leitungskreis oder wie man das nennt und das nicht alles gleich in die Gemeinde trägt, wo die Einzelnen oft überfordert sind. Also wenn irgendwelche Lehrfragen nicht klar sind, dann machen die Brüder zunächst zusammen eine Bibelarbeit und dann wird es der Gemeinde zum Beispiel in der Mitgliederversammlung vorgetragen. Nicht? Oder Gemeindeversammlung, ich weiß nicht, wie ihr das nennt, aber dass nicht Streit hineingetragen wird. Und wenn jemand in eine Gemeinde kommt, vielleicht von außen, und anfängt zu streiten, etwa über den Sabbat oder irgendwelche Themen oder Dreieinigkeit, wir haben ja übermorgen früh dieses Thema, warum die Dreieinigkeit Gottes biblisch ist. Traurig, dass man darüber heute überhaupt sprechen muss. Früher war das selbstverständlich. Aber es wird heute auch da viel Verführung eingetragen, indem das bestritten wird. Dann muss man ganz klar sagen, wir streiten nicht darüber, so steht es geschrieben und so wollen wir es annehmen. Man kann natürlich Dinge erörtern, ist nicht verboten, ja. Fragen zu erörtern machen wir auch abends noch, wenn wir zusammensitzen, drüben im Lesesaal sehr gerne. Aber streiten wollen wir nicht. Wenn dann Streit ist, sagen wir nein, jetzt wollen wir uns unter das Wort stellen und beten und dem Herrn das anbefehlen. Dann, wir sollen gütig sein. Christ soll gütig sein, sozusagen die Liebe in Person sein und ausstrahlen, damit die Gemeinde erbaut wird. Es ist keine Liebe, die die Wahrheit zudeckt, sondern eine Herzensgüte, die auch seelsorgerlich Menschen so anspricht, dass sie auch dann zu solchen Brüdern kommen oder auch Schwestern zu Schwestern, dass man wirklich eine Güte ausstrahlt und sieht, hier bin ich geborgen, hier bekomme ich Orientierung. Und wir sollen alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Sanftmut gegen die, die uns nahestehen, aber auch gegen die, die uns feindlich gesinnt sind. Der Herr Jesus sagt ja, liebet eure Feinde. Tja, wenn das immer so einfach wäre, aber mit Gottes Kraft können wir es tun. Wir müssen nicht mit den gleichen Mitteln zurückschlagen wie die Feinde, die uns vielleicht am liebsten beerdigt sehen wollten vorzeitig. Das sollen wir nicht wünschen, sondern beten. Ich habe auch einige Feinde, Menschen, die mich nicht mögen. Dann bete ich immer, Herr, erbarm dich über diesen Menschen. Du kannst auch Umkehr bei ihm schenken, dass er nicht verloren geht. Ja, und man ist da nicht mehr bitter auf Dauer gegen Menschen, auch die einem übel wollen. Und dann kommt der Rückblick in Vers 3, wie früher das Leben war. Das alte Leben, das möchte ich jetzt nur kurz betrachten. Auch wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Der Apostel schreibt das auch von sich, er war ja ein Verfolger der frühen Gemeinde, von Hass getrieben, von fanatischem Eifer, Bosheit. Ja, und er hatte nichts erkannt, er war unverständig. Es lag noch eine Decke über ihm. Jesus war ihm noch nicht offenbart worden als der Messias, als der Christus. Aber vor Damaskus erschien ihm der Herr und beauftragte ihn zum Dienst. Wunderbar. Aber die Reihenfolge hier, wenn wir sehen, Vers 3, unverständlich. Der Mensch ist verblendet. Der natürliche Mensch erkennt nichts vom Geist Gottes. Sein Sinn ist verblendet. Er ist verstockt, verschlossen. Und es ist ein Wunder, jedes Mal ein Wunder, wenn Gott die Decke wegtut, dass ein Mensch erkennt, Gott existiert. Jesus ist Gottes Sohn. Die Bibel ist Gottes Wort. Jesus ist am Kreuz gestorben, um mich zu erlösen. Es ist jedes Mal ein Gnadenwunder. Wir waren früher unverständlich, aber jetzt nicht mehr. Wir waren ungehorsam. Wenn jemand Gott nicht erkennt, der ist auch automatisch ungehorsam. Er lebt nur seinen eigenen Begierden und Trieben und geht damit in die Irre, wie dann hier weiter steht. Und es steht ja auch hier, wir waren von mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Seht einmal, man sagt manchmal, in den Gemeinden wird heutzutage so viel gestritten, weil die Liebe erkaltet, ist leider auch so. Aber schaut man in der Welt, da ist es ja noch wesentlich schlimmer. Da geht es ja nur noch bei vielen, es gibt Ausnahmen, um Ellbogen, dass man den Konkurrenten ausschaltet, dass man selber möglichst viel Geld einschaufelt, dass man seine Triebe auslebt, auch wenn es dann uneheliche Kinder gibt, die vielleicht sogar abgetrieben, getötet werden. Das ist so, wie es in unserer Welt heute zugeht. Die Ellbogengesellschaft. Und da wollen wir eine Kontrastgesellschaft bilden als Christen. In Liebe und Hingabe für den Nächsten. Den anderen höher achten als uns selbst. In Galater 5, Vers 19 folgende werden die Werke des Fleisches ausführlich beschrieben. Aus Zeitgründen kann ich das jetzt nicht mehr alles lesen. Nun steht in Vers 4, Titus 3, Vers 4, wie wenn jetzt ein Lichtstrahl hineinkommt in diese Finsternissen, der Apostel und seine Begleiter früher lebten. Jetzt kommt der Lichtstrahl hinein. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. Das ist die Tatsache, dass Gott seinen Sohn in diese dunkle Welt geschickt hat. So wie wir auch immer wieder beim Christfest erinnert werden, wo der Stern über Bethlehem steht und das Licht kommt in die Welt, was wir immer auch dann da besingen und loben und preisen. Jesus ist erschienen als Retter, als Heiland. Und es ist allein die Freundlichkeit Gottes, dass er uns von Natur aus böse Menschen nicht einfach preisgibt. Gott hätte es nicht nötig, irgendeinen von uns überhaupt zu erlösen. Könnte uns, genauso wie er uns geschaffen hat, wieder auslöschen oder ewig in die Hölle schicken. Egal, Die ewige Qual ist ja das, was den Ungläubigen bestimmt ist. Sie werden nicht ausgelöscht einfach. Könnte Gott theoretisch aber auch tun. Er hat uns geschaffen, kann uns auch wieder vernichten. Aber aus Liebe hat er ja einen Weg ermöglicht zum Himmelreich. Und das ist der Weg über das Kreuz von Golgatha. Ich habe mal gedichtet in einem Lied: Hinter dem Kreuz ist der Eingang zum Licht. Es geht nur durch das Kreuz und da leuchtet schon die Auferstehung durch und die ewige himmlische Herrlichkeit. So hat Gott die Menschen geliebt, durch seine Freundlichkeit, die Menschenliebe. Johannes 3, Vers 16 klingt ja hier durch. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Die Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes oder unseres Retters, steht hier. Und als diese erschien, Vers 5 sind wir jetzt, machte er uns selig oder rettete er uns. Aber nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Zunächst mal diesen Abschnitt. Also nicht unsere Werke retten uns, sondern es ist allein Barmherzigkeit, Gnade Gottes. Das haben die Reformatoren wieder ganz neu ans Licht gebracht, nachdem ja die katholische Kirche eine Werkreligion eingeführt hat. Glaube und Werke zusammen muss man tun und dann kann man mit der Gnade erfüllt sein und so weiter. Das hat man im Tridentinischen Konzil dann noch dogmatisiert, diese Mischlehre. Gott tut einen Teil und der Mensch tut einen Teil und zusammen dann ist dann die Erlösung. Nein, es ist allein die Gnade. Das Opfer am Kreuz auf Golgatha wäscht uns rein von der Sünde und macht uns dadurch rein und heilig, sodass wir in Gemeinschaft mit Gott kommen können. Und das nehmen wir im Glauben an und dann tun wir Werke des Glaubens, nicht mehr Werke des Gesetzes. Das Gesetz hält uns den Spiegel vor und zeigt uns, dass wir verloren sind. Aber die Werke des Glaubens, sie sind aufgrund dessen getan, dass wir bereits erlöst sind, dass wir schon Kinder Gottes sind, nicht, dass wir es erst noch werden müssten durch Werke. Wir sind Kinder Gottes durch Gnade und im Glauben wird die Gnade angenommen. Und die Werke sind die Antwort darauf, die Frucht des Geistes, die aus dem Glauben und aus dem Erlösungswerk herauswächst. Das ist verständlich. Also mit einfachen Sätzen so sagen, wir tun gute Werke nicht, damit wir gerettet werden, sondern weil wir errettet sind. Das ist der wichtige Unterschied. Man kann auch sagen zwischen katholisch und evangelisch heutzutage, nicht? Oder überhaupt. Auch in dieser gemeinsamen Erklärung der Rechtfertigungslehre 1999 wurden diese Unterschiede nicht wirklich beseitigt, nur durch Wortspielereien etwas verdeckt. Nein, wir tun gute Werke nicht, um uns selber zu erlösen, sondern weil wir erlöst sind. Da bekommen wir überhaupt erst die Kraft, wirklich gute Werke zu tun, die aus der Beziehung mit dem Herrn Jesus erwachsen. Wenn der Mensch gute Werke tut ohne Jesus, sind sie vor Gott nichts wert, was das Heil betrifft. Können uns nicht erlösen. Der Humanist kann sich niemals selber erlösen. Wenn er Jesus ablehnt, ist er genauso verloren, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, wie der schlimmste Massenmörder, wenn er nicht umkehrt. Jeder Mensch braucht Jesus. Und das wird ja ganz klar gesagt in Johannes 14, Vers 6, wo der Herr Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er sagt nicht außer durch seine Werke oder irgendwas, sondern außer durch mich, Jesus als Person. Das stellvertretende Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trug. Und jetzt kommt ein Versteil, der sehr viele unterschiedliche Interpretationen erfahren hat. Und zwar in Vers 5b sozusagen. Es heißt ja, er machte uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. So, was für Lehren wurden denn daraus abgeleitet? Was denkt ihr aus dieser Stelle? Selig durch das Bad der Wiedergeburt. Genau, sagen wir mal allgemein die Taufe. Ob es jetzt Kind oder Erwachsener ist, steht sowieso jetzt nicht hier, steht auch sonst. Kindertaufe kommt meines Erachtens nirgends vor, ausdrücklich in der Bibel und überhaupt nicht. Aber hier steht, er machte uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Ist es nun wirklich jetzt die Taufe? Das würde allen Stellen widersprechen, die sagen, gerettet werden wir allein aus Gnaden und durch den Glauben. Und jetzt würde hier stehen, durch die Taufe. Nun lesen wir dazu einmal eine Stelle, Markus 16, Vers 16. Zunächst einmal, Markus 16, Vers 16. Da geht es ja um Glaube und Taufe, das ist eine wichtige Zentralstelle. Da steht, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Was geht daraus zunächst hervor? Der Glaube ist entscheidend. Ohne Glaube bleibt nur die Verdammnis. Da steht nicht, wer nicht getauft ist, wird verdammt werden. Ich denke, soweit ist auch ein Konsens, eine Übereinstimmung, egal wie jetzt ihr im Einzelnen zur Tauffrage steht oder wir dazu stehen. Aber wichtig ist auch die Reihenfolge, die hier steht. Da steht ja nicht, wer getauft wird und dann irgendwann zum Glauben kommt, wird gerettet werden, sondern hier steht, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Also hier ist die Reihenfolge auch ganz klar, wie übrigens auch an allen Stellen in der Apostelgeschichte, wo es um die Taufe geht, dass immer erst das Evangelium verkündigt wurde, sie wurden gelehrt und dann ließen sie sich taufen. Ich habe also keine einzige andere Stelle gefunden, wo es umgekehrt gewesen wäre. Man hat das später dann eingeführt in der Volkskirche, um praktisch den Mitgliederbestand schon durch die Säuglinge fest zu zementieren. Das ist also ein Traditionsargument letztendlich. Man hat dann das Sakramentsverständnis entfaltet mit der zuvorkommenden Gnade und so weiter und so fort. Und dann führt man die Stelle heran, wo der Herr Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Was hat dann der Herr Jesus getan, als die Kinder kamen? Hat er sie da getauft oder was hat er gemacht? Er hat sie gesegnet und das machen wir auch in unserer Gemeinde. Wir segnen die kleinen Kinder, aber wir taufen sie nicht. Die Taufe ist erst, wenn sie zum Glauben gekommen sind. Ich weiß, es gibt hier die zwei großen Ansichten, die sakramentalistische Lehre bei Katholiken und Lutheranern und dann gibt es die baptistische Sicht, ja, von der Glaubenstaufe. Wir wollen jetzt darüber nicht streiten, ich kann euch nur meine Erkenntnis sagen, können gern nachher noch drüber reden. Aber die Frage ist jetzt ja, ob diese Stelle mit dem Bad der Wiedergeburt, ob damit die Taufe gemeint ist. Manche Ausleger sagen ja, andere sagen nein. Wenn man einmal sieht, wo das vom Alten Testament herkommt, machen wir eine interessante Entdeckung mit dieser Besprengung oder dem Bad. In Hesekiel 36, Verse 25 folgende, steht praktisch eine wichtige alttestamentliche Stelle, auf die sich auch im Neuen Testament diese Aussagen beziehen. Hesekiel 36, Verse 25 folgende. Lesen wir mal ab Vers 24. Da spricht Gott, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Das ist eine Verheißung der Wiederherstellung Israels. Und dann heißt es, und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Hier geht es also um Reinigung. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und dann heißt auch nochmal in Vers 33, zu jener Zeit, wenn ich euch reinigen werde von allen euren Missetaten, da will ich euch wieder in Städten wohnen lassen und so weiter. Also hier ist das Wasser auch, praktisch auch ein Wasserbad genannt. Reines Wasser wird über die Menschen gesprengt, um sie zu reinigen. Und hier steht an sich, wenn man es mal liest, nichts weiteres in Titus 3, Vers 5, außer dass der Mensch, wenn er wiedergeboren wird durch den Geist Gottes, gereinigt wird, reingewaschen wird und seinen Sünden, dass das neue Leben in ihm beginnt. Wenn man jetzt hier eine Taufe, womöglich sogar eine Säuglingstaufe hineinlegt, ist eine Hineininterpretation, was nicht ausdrücklich dasteht. Man könnte höchstens sagen, dass hier Taufe in dem Sinne gemeint sein könnte, dass sie eben nach der Gnade, nach dem Glauben dann erfolgt. So wie es in Markus 16,6 steht, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Also falls man hier die Taufe herausliest, dann aber bitte nach dem Glauben, nach der Wiedergeburt oder aber keine Taufwiedergeburt. Das Problem ist, dass von vielen Pfarrern heute gelehrt wird, und auch in der katholischen Kirche ohnehin, wenn ein Säugling besprengt wird, ja, mit den Wassertropfen, das sei ja schon wiedergeboren. Dagegen haben sie sogar die pietistischen Väter, Späner und so weiter gewehrt, die an der Säuglingstaufe festgehalten haben. Und sie haben gesagt, nein, die Wiedergeburt, der hat dann so eine Kompromisslösung versucht, hat gesagt, wiedergeboren, aber dann wieder aus der Gnade gefallen und durch den Glauben, durch die Entscheidung für Jesus muss das dann wieder erneuert werden. Man hat dann verschiedene Hilfskonstruktionen entwickelt und so weiter. Aber es steht jedenfalls hier nichts ausdrücklich von Taufe, sondern es ist diese Reinigung, die auch bei Hesekiel steht, und das geschieht in der Wiedergeburt. Da wird das alte Wesen abgewaschen und das wird mit einem Reinigungsakt wie bei Hesekiel verglichen. Wie gesagt, Vers 25, Hesekiel 36, 25, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Es gab ja auch diese Bäder im Judentum und das ist immer wieder ein Bild für das Neugeborenwerden, eine äußere Symbolhandlung. Und die Taufe, die beste Symbolhandlung ist eben das Untertauchen, wodurch der Mensch stirbt und zu neuem Leben ersteht. Und Römer 5 wird das ja, oder Römer 6 wird das ausführlicher beschrieben. Gut, ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, das ist meine Erkenntnis in dieser Frage, auch zu dieser sicherlich nicht einfachen Stelle, die viel strapaziert wird in alle möglichen Richtungen. Wenn jetzt hier stehen würde, die Taufe der Wiedergeburt, ja, dann wäre es vielleicht was anderes. Dann könnte man eine Taufwiedergeburt hineinlegen. Aber hier steht nur von einem Bad. Und Bad kann ein Symbolbegriff für Reinigung sein mit Wasser. Und so würde ich es also auch verstehen. Eine wichtige Stelle dazu ist auch noch Johannes 3, Vers 5. Ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen länger Zeit, heute Abend, am letzten Abend. Ich habe mir ja noch ein bisschen Kraft. Johannes 3, Vers 5, die ganz zentrale Stelle, wie ein Mensch gerettet wird. Da sagt ja der Herr Jesus zunächst einmal in Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Einmal ein Zitat hierzu aus der John MacArthur Studienbibel. Ich stimme John MacArthur in vielem zu, aber nicht in seinen manchmal speziellen calvinistischen Ansichten. Ja, nicht, dass er denkt, ich würde jetzt ungeteilt den Kommentar hier gutheißen. Aber man kann doch viel lernen und in dem Punkt stimme ich auch zu, was er zu dieser Stelle hier schreibt. In Johannes 3, Vers 5 schreibt also MacArthur Folgendes. Aus Wasser und Geist geboren, was das heißt. Er sagt, Jesus sprach hier nicht buchstäblich von Wasser, sondern von der Notwendigkeit der Reinigung. Siehe Hesekiel 36, Verse 24 bis 27, die Stelle, die wir gerade betrachtet haben. Wenn das Alte Testament Wasser im übertragenen Sinne benutzt, meint es immer Erneuerung oder geistliche Reinigung. Besonders, wenn es in Verbindung mit dem Geist verwendet wird. Dann werden viele Stellen genannt, 4. Mose 19, 17 bis 19, Psalm 51, Vers 11 und 12, Jesaja 32, 15 und so weiter. Er schreibt weiter, folglich sprach Jesus von der geistlichen Waschung oder Reinigung der Seele, was im Augenblick der Errettung mittels des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist bewirkt wird. Vergleiche Epheser 5, 26 und eben Titus 3, Vers 5, das Bad der Wiedergeburt. Und was zur Zugehörigkeit zum Reich Gottes erforderlich ist. Soweit das Zitat von MacArthur oder Englisch MacArthur ausgesprochen. Aber ich sehe, die Zeit läuft uns davon. Ich gehe weiter zu Vers 6. Der Heilige Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Also nur wenn wir Kinder Gottes geworden sind, durch den Geist Gottes, der in uns wohnt, sind wir auch Erben des ewigen Lebens. Ansonsten haben wir keinen Zugang zum Himmelreich. Das, so schreibt der Apostel in Vers 8, ist gewisslich wahr. Das wird bekräftigt, betont, lässt sich nicht verrücken, diese Wahrheit. Und jetzt die Konsequenz, wenn jemand Christ geworden ist, wie soll er dann leben in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt seiend? Und jetzt kommt die Konsequenz, die Nachfolge, der Gehorsam. Vers 8, und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst. Also wirklich nicht einfach so, dass mal durchklingt, sondern es soll betont werden, den Leuten eingeschärft werden und ernsthaft gemacht, damit sie erkennen, es ist notwendig. Mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Seht ihr, erst Glaube, Glaube, dann Werke. Der Glaube ohne Werke ist tot in sich selber. Jakobus 2. Das ist gut und nützt den Menschen. Dazu möchte ich einmal eine kleine Geschichte zur Ermunterung erzählen. Und zwar, ein Kaufmann suchte einen Lehrjungen. Auf sein Inserat hin meldeten sich nicht weniger als 50 Knaben bei diesem Kaufmann. Er bestimmte sie alle zu einer bestimmten Stunde zu sich und las rasch die Empfehlungsbriefe, die sie mitgebracht hatten. Und dann wählte er, ohne ein Wort zu fragen, einen von den 50 aus, die anderen 49 verabschiedete er. Also die waren aber alle zu ihm schon hereingekommen, wieder hinausgegangen, dann hat er noch die Empfehlungsschreiben überflogen und dann relativ schnell hat er einen ausgewählt. Tja, wie würdet ihr sowas auswählen? Jetzt passt auf. Ein Freund fragte ihn dann, warum hast du gerade diesen Jungen ausgewählt? Er hatte ja keinen einzigen Empfehlungsbrief, gerade der eine, den er gewählt hat. Keinen schriftlichen Empfehlungsbrief. Und dann sagte der Kaufmann Folgendes, ich möchte es einmal wörtlich zitieren. Er sagte dann, oh, der hatte ja viele, viele Briefe. Er putzte seine Füße ab, bevor er ins Zimmer trat. Er machte die Tür zu, er ist also sorgsam. Er gab ohne Besinnen dem alten, lahmen Mann seinen Stuhl. Er ist also aufmerksam und freundlich. Er nahm seine Mütze ab, bevor er hereinkam, und beantwortete meine Fragen schnell und sicher. Er ist also höflich und wohlerzogen. Er hob das Buch auf, das ich absichtlich auf den Boden gelegt hatte, während die übrigen es zur Seite stießen oder darüber stolperten. Merkt euch das für Bewerbungen, ja? Er wartete ruhig und drängte sich nicht heran. Ein gutes Zeugnis für sein anständiges Betragen. Ich bemerkte ferner, dass sein Rock, das war also da früher noch ein Leibrock, ja, oder heute würde man sagen, seine Hose, gut ausgebürstet war und sein Gesicht und seine Hände sauber waren. Er hat ja keine schwarzen Fingernägel oder so irgendwas gehabt. Nennst du dies alles keinen Empfehlungsbrief? Ich gebe mehr darauf, was ich von einem Knaben weiß, den ich 10 Minuten lang gesehen habe, als auf das, was in schön klingenden Empfehlungsbriefen geschrieben steht. Ja. Das sollte eine kleine Illustration sein zu dem, was hier der Apostel schreibt. Man soll als Christ sich mit guten Werken hervortun. Das ist gut und nützt den Menschen. Und nun kommt wieder etwas Negatives. Es ist immer interessant, diesen Brief. Positives, Negatives, ja. Vorbild, schlechtes Beispiel. Das ist so schön, dialektisch kann man fast schon sagen, aber nicht so im Sinne von Hegel oder Barth, sondern wirklich immer wieder der Kontrast. Mal positives Beispiel, mal negatives Beispiel. Und jetzt in Vers 9 wieder das Negative. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig, also wertlos. Wir haben schon gehört, Streitsucht ist vom Bösen. Wenn jemand nur um des Streitens willen diskutiert, soll man den Rücken zudrehen nach einiger Zeit und sagen, es hat keinen Sinn. Du bist sowieso nicht bereit zuzuhören. Du willst nur diskutieren um des Diskutierens willen. Man kann beten für diesen Menschen, aber je mehr man streitet, umso schlimmer wird es. Und damals gab es auch viel Streit, wie heute übrigens auch, über Stammbäume hat man gestritten, nicht? Hat man dann vielleicht noch Zahlenfolgen ausgerechnet und spekuliert, wann Jesus wiederkommt. Auch heute machen das ja manche Sekten. Oder, wobei ja das Wort ganz klar sagt, Zeit und Stunde weiß niemand, es ist dem Vatergeheimnis Gottes verborgen. Und auch über das Gesetz, was wird da bis heute diskutiert. Und der Jesus sagt einmal, ich versuche es jetzt frei wiederzugeben, statt Liebe zu üben, sieben sie Mückern, ja, und verzehnten den Kümmel und lauter solche Dinge. Also so diese ganzen Feinheiten wurden da ausgetüftelt. Ich habe mal erlebt, als wir in Israel waren, ich weiß nicht, ob du auch da dabei warst, da waren wir in einem israelischen Hotel und da beim Abendessen, da hatte nur ein Bruder, ich glaube, es war sogar einer aus eurer Gemeinde hier, der da dabei war, der auch fliegen kann, der hatte in einem zu seinem Kaffee eine Milch reingeholt. Ansonsten hat er Fleisch gegessen gehabt abends. Dann hat er nur ein Cappuccino Milch geholt und dann kam der Kellner, der übrigens selber rauchte und Alkohol trank, dieser Kellner, aber jüdischer Kellner, und hat gesagt, wir sind ein koscheres Restaurant, er darf hier keine Milch drin haben im Kaffee. Ja. Also das war dann schon, ja, da wurde wirklich die Minze oder der Kümmel verzehntet oder wie man es da sagt. Also man hat Kleinigkeiten betont, statt die Liebe zu beachten. Und das ist die Gefahr, wovor das Wort Gottes warnt. Man soll nicht über solche Dinge streiten. Das ist übrigens eine falsche Auslegung des Gebotes, wo es einmal im Alten Testament heißt, du sollst das Böcklein der, was für ein Tier ist es, der Mutter nicht in der Milch seiner Mutter kochen. So, ja. Und da sagen sie, man muss immer Milchiges und Fleischiges getrennt halten. Ich denke, dass in Wirklichkeit es sich darauf bezieht, dass wir keine Grausamkeit auch gegenüber Tieren begehen sollen, aber nicht, dass wir jetzt Milch und Fleisch überhaupt nicht zusammen essen dürfen oder Käse und Wurst und so. Für uns ist das irgendwie so weit weg, aber durch eine übertriebene und wahrscheinlich auch falsche Auslegung solcher Anordnungen entsteht dann viel Zank und Streit und Herzeleid. Und wer dann das nicht genau einhält, ja, der ist dann unrein, wird dann als unrein eingestuft. Ja. Man vergisst völlig das, was wirklich zentral ist. Auch heute gibt es solche Diskussionen manchmal über Fragen. Und dann heißt in Vers 10, einen ketzerischen Menschen, so übersetzt Luther, meide. Es steht hier Anthropos Heretikos, also ein Mensch, der ein Heretiker ist, das heißt einer, der durch unnütze Diskussionen und Irrlehren Spaltungen verursacht. Der praktisch in eine Gemeinde hineingeht mit dem Ziel, ich will die spalten, und dann bringt er irgendein Thema, zum Beispiel Dreieinigkeit, darf man nicht mehr glauben, oder wenn ihr den Sabbat nicht haltet, liegt der falsch, oder ihr müsst jetzt leben wie im alten Bund oder irgend sowas und bringt Spaltung hinein und beruft sich dann noch auf irgendwelche Bibelstellen aus dem Alten Testament dann meistens. Und das soll man nicht tun, sondern die Bibel ist natürlich Gottes Wort durch und durch, ganz klar. Aber für uns gilt, ich habe schon mal betont die Tage, in erster Linie als neutestamentliche Gemeinde, was im Neuen Testament steht. Wir leben nicht mehr im alten Bund des mosaischen Gesetzes. Lest den Hebräerbrief, ganz klar gesagt, in Jesus Christus ist alles erfüllt. Wir opfern nicht mehr im Tempel in Jerusalem, der ja auch gar nicht mehr steht. Nicht ohne Grund hat Gott das zugelassen, dass dahin weggenommen wurde, nachdem der Messias ja schon gekommen war. Heute wohnt der Herr in unseren Herzen, und wenn wir im himmlischen Jerusalem sein werden, braucht es auch keinen Tempel, denn Gott selber ist das Tempel und das Lamm, ja, und das Licht im himmlischen Jerusalem. Das heißt immer Gott, der Herr und das Lamm, Jesus, niemals ohne Jesus. Und dann die sieben Geister Gottes um den Thron, das ist die siebenfältige Art des Heiligen Geistes. Geheimnisse, über die wir vielleicht morgen früh auch nochmal etwas hören, im Zusammenhang mit der Stiftshütte. Ja, aber was soll man tun mit einem solchen Spaltgeist, wenn der hineinkommt? Man soll ihn meiden. Und das heißt auch dann im schlimmsten Fall ausschließen, damit nicht die Gemeinde geschädigt und zerstört wird. Und auch damit dieser Mensch selber zur Besinnung kommt. Das ist das Ziel der Gemeindezucht nach Matthäus 18. Da steht ja auch zwei oder sogar dreimal maximal ermahnen, dann ausschließen. Die Gemeinderegel Matthäus 18 und 1. Korinther 5, den bösen Sauerteig hinaustun. Deshalb auch hier steht, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Man kann also zweimal durchaus sagen, beim zweiten Mal dann mit Zeugen dabei, damit die anderen bezeugen können, ja, wir haben es ihm deutlich gesagt, und dann warten wir, ob er umkehrt, dieser Mensch, kann auch ein Mann oder auch eine Frau sein, egal jetzt, aber dass dieser Mann oder diese Frau, die falsch prophetische Dinge bringt, nicht mehr tut und dann, wenn es trotzdem vorkommt, ausgeschlossen wird. Weiter lesen wir, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist, ganz verkehrt, und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Wer also vom Wort Gottes abweicht, wer die Liebe vergisst, wenn er eine scheinbare Wahrheit verkündigt, die vielleicht nur seine subjektive Wahrheitserkenntnis ist, aber nicht die objektive biblische Wahrheit, der ist ganz verkehrt, sündigt, das heißt, er frevelt gegen Gott selber und gegen die Gemeinde und spricht sich damit selber das Urteil, nämlich, dass er draußen ist und nicht drinnen, dann auch nicht drinnen im himmlischen Jerusalem. Jetzt kommt noch etwas nicht mehr so schwierig, hoffe ich, es war jetzt doch einiges, aber jetzt kommen noch die Grüße oder so die Anweisungen, die der Apostel gibt, der Schlussteil des Briefes. Ich möchte jetzt nicht in die Einzelheiten einsteigen, sondern das nur kurz erklären. Er schreibt hier in Vers 12, wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so komm eilends zu mir nach Nikopolis, denn ich habe beschlossen, dort den Winter über zu bleiben. Der Titusbrief ist ja wahrscheinlich zwischen der ersten und zweiten Gefangenschaft des Apostels geschrieben. Die Situation, so nehmen es einige Ausleger an, könnte hier so sein, dass er vorhat, noch nach Spanien zu reisen und jetzt überwintert er irgendwo in Griechenland. Es gab mehrere Orte namens Nikopolis, das heißt Stadt des Sieges. Wahrscheinlich liegt es im südlichen Bereich der Ägäis, von wo aus er aufbrechen wollte, wie er im Römerbrief ankündigte, auch nach Spanien, um auch dort noch zu missionieren. Aber im Winter konnte man nicht über das Mittelmeer segeln, sodass er also bittet, dass Titus zu ihm kommt, denn er hat beschlossen, dort zu überwintern. Und Artemas und Tychikus waren eben Boten, die auch manche Briefe überbracht haben. Tychikus kommt auch an anderen Stellen in der Heiligen Schrift vor, Artemas nicht ausdrücklich. Aber wir sehen, es gab also viele Mitarbeiter. Es ist kein Ein-Mann-Betrieb, die Gemeinde, sondern immer wieder so schön, wenn Namen von Mitarbeitern, auch Mitarbeiterinnen, erwähnt werden in der Heiligen Schrift. Und dann auch in Vers 13, Zenas, den Rechtsgelehrten, und Apollos rüste gut aus zur Reise, damit ihnen nichts fehlt. Zenas kommt auch nur an dieser Stelle vor. Wir sehen, er kannte sich gut aus im Recht. Wahrscheinlich ist das jüdische Gesetz gemeint, ist zu vermuten. Und Apollos allerdings ist bekannt. In 1. Korinther 1 steht einmal, dass es Parteiungen gab. Die einen sagen, ich gehöre zu Paulus, die anderen zu Apollos, die dritten zu Christus. Ja, das wollte weder Paulus noch Apollos, dass das geschieht. Aber es ist halt leider menschlich, fleischlich solches vorgekommen. Auch heute, dass Menschen Parteiungen bilden. Wir sollen aber alle allein Christus nachfolgen. Und Menschen sind nur Mittler des Evangeliums, keine, die wir verehren dürften. Und Apollos, doch vielleicht kurz, da ist ein bisschen mehr berichtet über den, in der Apostelgeschichte, Kapitel 18, ab Vers 24. Es war auch ein Bruder, dem der Herr gute, wertvolle, hilfreiche Gaben geschenkt hat. Und hier ist die ausführlichste Stelle, wo der Apollos auch nochmal vorkommt. Außer im 1. Korintherbrief und im Titusbrief, Apostelgeschichte 18. Bei der dritten Missionsreise, ich lese mal Apostelgeschichte 18, ab Vers 23. Und nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Der konnte gut reden und kannte die Heilige Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn. Er kannte also auch schon Jesus, ja, auch davon schon vieles gehört. Und er war feurig im Geist, er war also vom Heiligen Geist erfüllt. Und er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Er hat also aus dem Alten Testament, wie wir es heute nennen, bewiesen, Jesus ist der, der verheißen war, Jahrhunderte vorher, bei Mose und den Propheten, im Gesetz und den Propheten. Wir denken natürlich vor allem jetzt auch gleich wieder an Jesaja 53, aber können auch hier Psalm 16, Psalm 22 und viele, viele weitere Stellen anführen, wo sehr genaue Einzelheiten über das Leben, Sterben und die Auferstehung und Wiederkunft Jesu vorausgesagt sind, schon im Alten Bund. Und das hat Apollos meisterhaft beherrscht durch Eingebung des Heiligen Geistes, die Juden zu überführen, sodass viele zum Glauben kamen. Und nun der Abschluss des Briefes. Lass aber auch die Unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Noch einmal der Aufruf, Nachfolge muss konkret sein, ohne geistliche Frucht ist überhaupt die Bekehrung fragwürdig. Geistliche Frucht soll erkennbar sein und in Galater 5, Vers 22 ist sie ausführlich beschrieben, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Ich habe ja die letzte Leserfreizeit allein eine ganze Woche über diesen Vers gepredigt, nur über diese geistliche Frucht. Im neuesten Heft, Der schmale Weg, ist eine Kurzfassung dieser Bibelwoche enthalten übrigens unter der Überschrift Geistliche Frucht bringen, wie geschieht das? Deshalb möchte ich das jetzt nicht mehr wiederholen. Lasst euch einfach vom Herrn zeigen, wo ihr ihm dienen könnt, wie ihr gute geistliche Frucht hervorbringen könnt. Dann der Gruß. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße alle, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Und ich sage dazu Amen.